Der Zodiac Killer, Teil 2. Kathleen Johns. Am 22. März 1970, einem Sonntag, wollte die 22-jährige Kathleen Johns ihre kranke Mutter in Petaluma besuchen. Die im siebten Monat schwangere Frau fuhr nicht gerne allein im Dunkeln und nahm ihre 10 Monate alte Tochter Jennifer mit. Johns fuhr von ihrem Wohnort San Bernardino in westlicher Richtung auf den Highway 132, einer weniger stark befahrenen Schnellstraße. Ein paar Schrauben locker. Gegen 23.15 Uhr näherte sich ihr von hinten ein anderes Fahrzeug. Sie befand sich zu diesem Zeitpunkt etwa auf Höhe der Stadt Tracy. Der Fahrer hupte und blendete mehrfach das Fernlicht auf. Kathleen Johns verlangsamte das Tempo, damit der Wagen überholen konnte. Als sich der Fahrer auf ihrer Höhe befand, rief er ihr durch das offene Seitenfenster zu, mit ihrem linken Hinterrad sei etwas nicht in Ordnung. Sie solle besser anhalten. Kurz vor der Kreuzung mit dem Interstate 580 blieb Johns stehen. Der Fahrer hielt hinter ihr an. Ein ungefähr 30 Jahre alter Mann mit gepflegtem Aussehen stieg aus. Er hielt einen Kreuzschlüssel in der Hand und bot der Jungfrau seine Hilfe an. Er behauptete, ihr linker Hinterreifen habe während der Fahrt auffällig geschlingert. Wahrscheinlich hätten sich die Schrauben gelockert. Kathleen Johns blieb im Wagen sitzen, als der Mann sich an dem Rad zu schaffen machte. Wenige Augenblicke später kehrte er zur Fahrertür zurück und behauptete, die Schrauben angezogen zu haben. Er stieg in seinen braun-weißen Chevrolet Kombi Baujahr 1957 und fuhr los. Johns folgte ihm. Doch die Frau hatte kaum beschleunigt, als ihr Wagen abrupt zum Stillstand kam. Sie stellte den Motor ab und ließ den Schlüssel in der Zündung stecken. Sie stieg aus ihrem Wagen aus und schaute nach, was passiert war. Sie musste feststellen, dass sich der linke Reifen komplett von der Radaufhängung gelöst hatte. Mitfahrgelegenheit. Der vermeintliche Helfer hatte den Unfall ebenfalls bemerkt und war vor ihr stehen geblieben. Er kehrte zu Fuß zu ihr zurück. Als er durch den Strahl ihrer Scheinwerfer schritt, konnte Kathleen Johns den Fremden erstmals richtig erkennen. Der Mann entschuldigte sich für das Malheur und bot ihr an, sie zur nächsten Tankstelle zu fahren. In der Ferne konnte die Frau die Neonreklame einer Raststätte erkennen. Deshalb willigte sie ein. Sie nahm ihr Baby aus der Wiege vom Beifahrersitz und stieg bei dem Fremden ein. Doch als sie die Tankstelle passierten, hielt der Fremde nicht an. Er ignorierte auch mehrere weitere Ausfahrten, bis er seinen Wagen auf einem verlassenen Feldweg lenkte. Während dieser Fahrt sagte der Mann kein einziges Wort. Auch Kathleen Johns, der längst klar war, dass sie sich in Gefahr befand, blieb stumm. 90-minütige Irrfahrt. Erst auf dem verlassenen Feldweg brach der Mann sein Schweigen. »Du weißt, du wirst sterben. Du weißt, ich werde dich töten.« Dann drohte er damit, das Baby aus dem Wagen zu schmeißen. Kathleen Johns versuchte so gut es ging, die Ruhe zu bewahren. Sie konzentrierte sich darauf, einen Ausweg aus ihrer Situation zu finden. Sie beschloss, ihre erste Chance zur Flucht zu nutzen, die sich ihr bot. Der Mann hielt nicht an und kehrte auf die Landstraße zurück. Es folgte eine 90-minütige Irrfahrt rund um Tracy, auf der der Fremde die meiste Zeit schwieg und lediglich seine Morddrohung wiederholte. Johns prägte sich alle Details ein, die ihr hier auffielen. Gepflegter Mann mit Rumpelkarre. Zum Beispiel bemerkte sie die blitzblank geputzten Schuhe ihres Entführers. Der Mann trug eine Windjacke aus schwarzem und blauem Nylon und eine schwarze Wollhose mit breitem Schlag. Außerdem hatte er eine Brille mit einem breiten, schwarzen Rahmen aufgesetzt, an der ein elastisches Band befestigt war. Er hatte braune Haare und einen Bürstenschnitt. Er war schätzungsweise 1,75 groß und wog zwischen 70 und 75 Kilo. Er besaß ein markantes Kinn. Wenn der Mann sprach, bemerkte Kathleen Johns keinerlei Akzent. Sein Tonfall war monoton. Er zeigte keine Emotion. Das Innere des Wagens stand jedoch im krassen Gegensatz zum gepflegten Erscheinungsbild des Mannes. Überall lagen Zeitungen und Kleider verstreut herum. Einige der Kleidungsstücke schienen Kindergröße zu haben. Nur eine Gelegenheit. Nach etwa 90 Minuten hielt der Mann am Straßenrand an. Es war die Gelegenheit, auf die Kathleen Johns die ganze Zeit gewartet hatte. Sie sprang mit ihrer Tochter im Arm aus dem Auto. Sie lief über die Straße, überquerte einen Graben und rannte über eine Wiese mit hohem Gras zu einem Weinfeld. Dort legte sie sich flach auf den Boden und betete, dass ihre Tochter nicht zu schreien begann. Der Mann stieg aus dem Auto und leuchtete mit einer Taschenlampe das Feld ab. In diesem Moment hielt ein Sattelschlepper an. Der LKW-Fahrer hatte wohl mitbekommen, dass eine Frau in das Feld geflohen war und fragte, was los sei. Der Entführer sprang in seinen Wagen und raste davon. Der Fahrer des Lastwagens ging durch das Feld und entdeckte Kathleen Johns. Die verängstigte Frau weigerte sich jedoch, zu dem Mann in den LKW zu steigen. So hielt er andere Autofahrer an. Darunter befand sich eine Frau, zu der Johns schließlich in den Wagen stieg. Das Phantombild. Die Frau fuhr Johns zum nächsten Polizeirevier. Sie erzählte dem wachhabenden Beamten, was vorgefallen war. Während der Befragung fiel ihr Blick auf ein Fahndungsplakat, das den Mörder von Paul Stein zeigte. Kathleen Johns stieß einen Schrei aus. Das ist er! Das ist der Mann! Später fuhr der Beamte Kathleen Johns zurück zu ihrem Wagen. Doch das Fahrzeug stand nicht mehr an der angegebenen Stelle. Stattdessen fanden sie den PKW rund 3 Kilometer entfernt auf dem Highway 123 vor, komplett ausgebrannt. Kein endgültiger Beweis. Ob sich die Geschichte tatsächlich so abgespielt hat, wie es Kathleen Johns später im Interviews wiederholte, und ob es sich beim Täter um den Zodiac-Killer handelte, ist bis heute umstritten. In den damaligen Polizeiberichten ist zum Beispiel nirgends die Rede davon, dass der Mann Johns in irgendeiner Weise bedroht habe. In einem seiner weiteren Schreiben vom 24. Juli 1970 ging der Zodiac auf den Vorfall ein und bestätigte, der Entführer gewesen zu sein. Aber auch das ist kein endgültiger Beweis. Der San Francisco Chronicle und der San Francisco Examiner hatten im März ausführlich über die Entführung berichtet. Der anonyme Briefschreiber nannte wiederum keine Details, die auf Täterwissen schließen lassen. Cherry Joe Bates. Im Oktober 1969 meldeten sich Beamte des südkalifornischen Riverside Police Department bei ihren Kollegen vom Napa County, die im Fall Cecilia Shepard und Brian Hartnell ermittelten. Sie sahen parallel zu einem ungeklärten Mordfall, der sich mehrere Jahre zuvor in Riverside zugetragen hatte. Ein Besuch in der Bibliothek. Opfer war die 18-jährige Cherry Joe Bates, eine Erstsemestlerin am Riverside Community College, die bei ihrem Vater lebte. Am 30. Oktober 1966 wollte Cherry Joe die Bibliothek des Colleges aufsuchen, um dort zu lernen. Sie telefonierte mit einigen Freunden. Aber keiner von ihnen hatte Lust oder Zeit, sie zu begleiten. Schließlich machte sie sich am späten Nachmittag alleine auf den Weg. Zeugen sagten später aus, dass sie den hellgrünen VW der Studentin noch um 16.30 Uhr vor dem Elternhaus gesehen hatten. Als ihr Vater jedoch um 17 Uhr nach Hause zurückkehrte, war der Wagen verschwunden. Er fand am Kühlschrank eine Nachricht seiner Tochter vor: Paps, ich bin in der Bibliothek. Manipulation am Fahrzeug. Cherry Joe Bates hielt sich mehrere Stunden in der Bücherei auf. Während dieser Zeit machte sich jemand an ihrem Wagen zu schaffen. Der Unbekannte zog den Verteiler und den Kühlerschlauch ab. Der Wagen ließ sich dadurch nicht mehr starten. Die Bibliothek schloss um 21 Uhr. Cherry Joe gehörte zu den letzten Studenten, die das Gebäude nach Schließung verließen. Anschließend musste sie sich alleine zu ihrem Wagen begeben, der nicht mehr ansprang. Ein Mann näherte sich ihr und bot ihr an, sie in seinem Fahrzeug mitzunehmen. Auf dem Weg zu dem Wagen attackierte der Fremde plötzlich die Studentin. Es gab 2 Zeugenberichte, die zwischen 22.15 Uhr und 22.45 Uhr weibliche Schreie gehört hatten. Ob es sich dabei um die verzweifelten Hilferufe von Cherry Joe Bates handelte, blieb unklar. Denn eine Erklärung, was sie zwischen 21 und 22.30 Uhr gemacht haben soll, gibt es nicht. Messer als Tatwaffe. Der Mörder hatte ein Messer mit einer kurzen Schneide als Tatwaffe benutzt. Cherry Joes Gurgel war mit einem einzigen Schnitt durchtrennt worden, der auf die Halsschlagader gekappt hatte. Der Schnitt verlief so tief, dass das Mädchen nahezu enthauptet wurde. Es gab 3 weitere Schnittwunden am Hals und Verletzung am Kehlkopf. Zudem hatte der Täter ihr 2-mal in die Brust gestochen. Als die Frau mit dem Gesicht nach unten auf den Kiesweg gefallen war, stieß der Mörder die Klinge mit großer Kraft in ihr linkes Schulterblatt. 2 Spuren am Tatort. Am Tatort fand die Polizei 2 Spuren, die aller Wahrscheinlichkeit nach vom Täter stammten. Zum einen konnten die Beamten Abdrücke eines Schuhabsatzes sicherstellen. Das Profil deutete auf einen Schuh hin, der von Soldaten getragen wurde. In der Nähe gab es mit der March Air Force Base einen Luftwaffenstützpunkt. Zum anderen lag neben dem Leichnam eine Armbanduhr der Marke T-Max. Das Armband war an einer Seite gerissen. Die Ermittler gingen davon aus, dass sich Cherry Joe Bates zur Wehr gesetzt hatte und dabei das Lederarmband zu packen bekam. Die Herkunft der Uhr ließ sich bis zu einem Militärposten in England zurückverfolgen. Wer jedoch vor dem Mord der aktuelle Eigentümer war, ließ sich nie klären. Anonymes Geständnis. Etwa einen Monat nach dem Verbrechen, am 29. November 1966, ging bei der Polizei von Riverside und der örtlichen Tageszeitung Riverside Press Enterprise zwei nahezu identische Briefe ein. Beide waren auf einer Schreibmaschine vom Fabrikat Royal Typewriter getippt worden. Dem Schreiben war die Überschrift »Das Geständnis« vorangestellt. Der Verfasser erwähnte mehrere Tatdetails, die der Öffentlichkeit nicht bekannt waren. Zudem kündigte er weitere Morde an. Ein Gedicht in der Bibliothek. Im Dezember 1966 entdeckte man in der College-Bibliothek an der Unterseite eines Puls ein Gedicht, das mit den Worten »Des Lebens müde, nicht zum Sterben bereit« überschrieben waren. Die Wortwahl und die Handschrift ähnelten dem Schriftbild einiger späteren Zodiac-Briefe. Zumindest kam Sherwood Merrill zu dem Schluss. Merrill war 1970 in dem Zodiac-Fall als Schriftgutachter für die Ermittlungsbehörden tätig. Das Gedicht war mit den Initialen RH signiert. Nachricht von Z. 6 Monate nach dem Mord an Cherry Joe Bates brachte der Riverside Press Enterprise nochmals einen ausführlichen Artikel über den ungeklärten Fall. Am Tag darauf erhielten die Polizei, die Zeitung und der Vater Joseph Bates einen nahezu identischen Brief mit dem Inhalt »Bates musste sterben. Weitere werden folgen.« 2 der Briefe enthielten eine Signatur, die einem Z ähnelten. Der Zodiac äußert sich zu Riverside. Über den Riverside-Fall hatten lange Zeit nur die örtlichen Medien berichtet. Doch im November 1970 griffen die Los Angeles Times und der San Francisco Chronicle den ungelösten Mord an Cherry Joe Bates auf und berichteten über die möglichen Verbindungen zum Zodiac-Fall. Am 13. März 1971 wendete sich der Zodiac in einem Brief an die Los Angeles Times und behauptete indirekt, der Mörder von Bates zu sein. So gratulierte er der Polizei, die Verbindung nach Riverside entdeckt zu haben. Gleichzeitig unterstellte er den Ermittlungsbehörden quasi nur das Offensichtliche wahrzunehmen. Doch in Wahrheit habe er dort im Süden des Bundesstaates noch weitaus öfter zugeschlagen. Bis heute ist umstritten, ob es sich beim Mord an Cherry Joe Bates möglicherweise um das erste Verbrechen des Zodiac-Killers handelte. Die Polizeibehörden gehen inzwischen nicht mehr von einem Tatzusammenhang aus. Linda Edwards und Robert Domingos. Am 4. Juni 1963 verbrachten der 18-jährige Robert Domingos und seine 17-jährige Verlobte Linda Edwards den Nachmittag in einem verlassenen Strandabschnitt in der Nähe der kalifornischen Stadt Lompoc im Santa Barbara County. Der Strand lag am Highway 101, war aber nur über einen Trampelpfad zugänglich. Beide Teenager besuchten die Lompoc High School, hatten an diesem Sommertag jedoch frei bekommen. Der Abschlussjahrgang, dem Robert Domingos angehörte, durfte offiziell feiern. Doch statt sich seinen Klassenkameraden anzuschließen, bevorzugte Domingos ein Sonnenbad mit seiner Freundin. Genauer Tatzeitpunkt unklar. Der genaue Tatzeitpunkt konnte nie geklärt werden. Vermutlich näherte sich am späten Nachmittag des 4. Juni ein Unbekannter dem jungen Paar und bedrohte es mit einer Schusswaffe. Möglicherweise hatte es zunächst auch eine handfeste Auseinandersetzung gegeben. Einige Wunden im Gesicht von Domingos legten den Schluss nahe. Der Täter zwang Edwards, ihren Freund zu fesseln. Zu diesem Zweck hatte er wahrscheinlich mehrere Seile mitgebracht, die bereits auf eine handliche Länge gekürzt waren. Auf der Flucht erschossen. Doch statt der Aufforderung des Fremden nachzukommen, versuchten die beiden Teenager zu fliehen. Der Täter stoppte sie mit einigen gezielten Schüssen und tötete sie aus nächster Nähe, als sie zu Fall gekommen waren. Die Spurenlage deutete darauf hin, dass der Mörder aller Wahrscheinlichkeit nach Erfahrung im Umgang mit Schusswaffen hatte und ein geübter Schütze war. Gescheiterte Brandstiftung. Anschließend schleppte der Täter die beiden Leichname in einen Holzverschlag am Strand, der rund 10 Meter vom eigentlichen Tatort entfernt stand. Er legte Edwards mit dem Gesicht nach oben auf den Körper ihres Verlobten. Er schnitt das Oberteil ihres Badeanzugs vermutlich mit einem Messer auf, sodass ihre Brüste entblößt waren. Schließlich versuchte er noch, eine an der Tür der Hütte befestigte Plane mit Streichhölzern in Brand zu setzen. Das Vorhaben scheiterte jedoch. Munition der Marke Winchester Western Super X. Die Autopsie ergab, dass Robert Domingos von 11 Kugeln getroffen wurde. Bei Linda Edwards zählte der Pathologe 9 Schusswunden. Der Schütze hatte eine halbautomatische Waffe vom Kaliber 22 benutzt, vermutlich ein Gewehr. Als Munition verwendete er kupferbeschichtete Patronen der Marke Winchester Western Super X. Der Täter machte sich nicht die Mühe, die ausgeworfenen Hülsen und ein Paket mit unbenutzter Munition am Tatort einzusammeln. Kein Motiv ersichtlich. Es gab keine Anzeichen, die auf Raub als Mordmotiv hindeuteten. Die Leichen der beiden Teenager wurden erst am Abend des 5. Juni gefunden. Da stand ihr Fahrzeug, ein Pontiac Baujahr 1957, noch unberührt am Highway 101. Und obwohl der Mörder die Brüste der getöteten Linda Edwards entblößte, fanden sich keine weiteren Indizien, die ein Sexualverbrechen nahelegten. Kriminalbeamter wendet sich an Öffentlichkeit. Der rätselhafte Mordfall blieb ungelöst. Als einer der zuständigen Kriminalbeamten vom Sheriffbüro des Santa Barbara County Details über die Zodiac-Mordserie erfuhr, sah er erstaunliche Parallelen zu seinem Fall. Offensichtlich teilten die nordkalifornischen Kollegen seine Einschätzung nicht. Denn im November 1972 wandte sich Bill Baker an die Presse und äußerte sich zu seinem Verdacht. Parallelen zu den Zodiac-Morden. Der Mörder ging im Mordfall Domingos Edwards sehr ähnlich wie der Täter am Lake Berryessa vor. Er bedrohte seine Opfer mit einer Schusswaffe und führte präparierte Schnüre mit sich. Er zwang zunächst das weibliche Opfer, das männliche Opfer zu fesseln. Zudem trug er vermutlich ein Messer bei sich. Ziel der Attacke war ein junges Paar. Der Tatort war ein abgeschiedener Strand, an dem es keine weiteren Zeugen gab. Zudem benutzte er Munition vom gleichen Fabrikat, wie sie der Täter an der Lake Herman Road eingesetzt hatte. Dank eines Aufdrucks konnte die Polizei feststellen, dass die Munition unter anderem am Luftwaffenstützpunkt Vandenberg verkauft wurde. Die Airbase lag nur rund 15 Kilometer von Lompoc entfernt. Donna Less. Die 25-jährige Donna Ann Less arbeitete als Krankenschwester im Hotel Casino Sahara in South Lake Tahoe, heute Hard Rock Casino. Ihre Schicht am 5. September 1970, einem Freitag, begann um 18 Uhr und endete offiziell um 2 Uhr am folgenden Morgen. Ihre letzten Patienten behandelte sie um 1.40 Uhr. Ihr letzter Eintrag im Logbuch ist auf 1.50 Uhr datiert. Danach hat sie niemand mehr gesehen. Ein anonymer Anruf. Donna Less lebte in den Monte Verde Apartments auf der Pioneer Trail Road in der Nachbarstadt Stateline. Ihr Cabrio, mit dem sie normalerweise zur Arbeit fuhr, parkte abgeschlossen vor der Tür ihrer Wohnung. Am 6. Dezember erhielten sowohl der Arbeitgeber als auch der Vermieter von Donna Less einen Anruf. Es meldete sich ein Mann, der seinen Namen nicht nannte. Er behauptete, Less habe die Stadt wegen eines Krankheitsfalls in der Familie verlassen müssen. Wie sich herausstellen sollte, war diese Geschichte frei erfunden. Vor verschlossenen Türen. Das spurlose Verschwinden wurde noch am selben Tag bemerkt. Joanne Goetscher, eine frühere Arbeitskollegin und Mitbewohnerin aus San Francisco, hatte ihren Besuch für den 6. Dezember angekündigt, doch sie stand in Lake Tahoe vor verschlossenen Türen. Ihre Freundin ging auch nicht ans Telefon. Goetscher musste unverrichteter Dinge wieder abreisen. Schlussfolgerung. Der vor der Tür geparkte Wagen legte den Schluss nahe, dass der Täter Donna Less vor ihrem Haus aufgelauert hatte. Andere Spuren deuteten auf einen überhasteten und vielleicht unfreiwilligen Aufbruch vom Arbeitsplatz. Sie hatte dort einen geöffneten Brief und schmutzige Arbeitskleidung zurückgelassen. Außerdem schien sie beim Eintrag ihres letzten Logbucheintrags mit dem Stift abgerutscht zu sein. Die Rätselkarte. Mehr als ein halbes Jahr später erhielt der San Francisco Chronicle am 22. März 1971 eine Postkarte. Sie war an einen Paul Avery adressiert. Gemeint war damit der Reporter Paul Avery, der die meisten Artikel über die Zodiac-Morde geschrieben hatte. Die Postkarte war selbst gemacht und bestand aus einer Collage. Das wesentliche Bildmotiv stammte aus einer Werbeanzeige für Eigentumswohnung in Forest Pines. Dazu gab es 5 rätselhafte Textbotschaften, die aus Zeitschriften herausgeschnitten worden waren. Hier die Übersetzung der 5 Textbotschaften. Sierra Club, Opfer 12 gesucht, seht bei den Kiefern nach, schaut euch in der Umgebung von Lake Tahoe um, irgendwo im Schnee. Im Feld für die Absenderadresse fand sich der Kreis mit dem Kreuz, das Erkennungszeichen des Zodiac. Der Name Donna Lass wurde nicht konkret genannt. Sonstige direkte Verbindungen zwischen dem vermissten Fall Donna Lass und den Zodiac-Morden gab es nicht. In den vergangenen Jahren kamen Gerüchte auf, die Karte sei eine Fälschung eines früheren Beamten der Zodiac-Sonderkommission. Zusammenhang umstritten. Nichtsdestotrotz gibt es unter den Forschern eine Fraktion, die an einen Zusammenhang glaubt. Dies hängt mit einem Verdächtigen zusammen, der später noch genannt wird. Ein Detail ist noch erwähnenswert. Vor ihrem Umzug an den Lake Tahoe arbeitete Donna Lass am Letterman General Hospital in San Francisco. Nur wenige Querstraßen entfernt wurde der Taxifahrer Paul Stein am 11. Oktober 1969 ermordet. Mount Diablo. Eines der auffälligsten Merkmale des Zodiac-Killers war seine häufige Kommunikation mit der Öffentlichkeit und Polizei, die sich möglicherweise über einen Zeitraum von 10 Jahren erstreckte. Die meisten Briefe oder Karten gelten dabei als authentisch, auch wenn die Schreiben sich in Art und Weise häufig unterscheiden. Nun folgt der Briefwechsel ab 1970. Brief vom 20. April 1970. Der Brief umfasste 2 Seiten und ging erneut an den San Francisco Chronicle. Die erste Besonderheit war ein weiterer Geheimcode, der bis heute nicht entschlüsselt werden konnte. Der Code bestand aus lediglich 13 Symbolen. Der Verfasser versprach, dass der Code seinen Namen enthalte. Er behauptete, inzwischen 10 Menschen auf dem Gewissen zu haben. Für einen kürzlich getöteten Polizisten übernehme er aber nicht die Verantwortung. Vermutlich bezog er sich dabei auf den Fall Brian McDonald. Der Polizeibeamte war am 16. Februar 1970 bei einem Bombenanschlag auf ein Polizeirevier in San Francisco ums Leben gekommen. Auf der zweiten Briefseite präsentierte der Zodiac nochmals ein Diagramm seiner Bombe, mit der er angeblich einen Schulbus in die Luft sprengen wollte. Dieses Mal behauptete er, eine Fernbedienung und Lichtschranke einsetzen zu wollen. Experten schauten sich die Konstruktion an und kamen zu dem Schluss, dass sie funktionstüchtig sei. Karte vom 28. April 1970. Eine Woche später erhielt der San Francisco Chronicle eine Grußkarte vom Hersteller Jolly Roger. Das Bildmotiv auf der Deckseite war an Don Quixote Sancho Panza angelehnt, mit dem Unterschied, dass Rosenite in diesem Fall ein Drache war. Der Text ließ durchblitzen, dass es sich bei dem Zodiac nicht um den dummen, ungebildeten Narren handelte, als der er sich mit seinen zahlreichen Rechtschreibfehlern und umgangssprachlichen Redewendungen präsentierte. Das Schreiben enthielt mehrere Anspielungen, die nicht jedem Otto-Normalbürger geläufig gewesen sein mögen. So forderte er zum Beispiel, dass die Bewohner von San Francisco Buttons mit seinem Emblem spazieren tragen sollten. Dabei zitierte er einen Spruch: Melvin eats Blubber. Melvin isst Walfischspeck, trinkt Tran. Der von Irvin Weisfeld stammte. Weisfeld war Mitte der 60er Jahre bekannt für seine flotten Sponti-Sprüche, die Teil der damaligen Gegenkultur waren. Doch der Originalspruch lautete Melville eats Blubber und bezog sich auf den Autor Herman Melville, dessen berühmtestes Buch Moby Dick war. Aber die Abänderung in Melvin bekam einen gewissen Pfiff, weil sich der Zodiac zuvor persönlich an den bekannten Anwalt Melvin Belly gewandt hatte. Brief vom 26. Juni 1970. Auch der nächste Brief landete wieder beim San Francisco Chronicle. Der Zodiac beschwerte sich darüber, dass niemand seine Buttons getragen habe. Zur Strafe habe er einen Mann in seinem parkenden Fahrzeug mit einer 38er erschossen. Die Zahl seiner Opfer habe sich dadurch auf 12 erhöht. Es gab in San Francisco nur ein Verbrechen in den zurückliegenden 2 Monaten, das auf die Beschreibung passte. Am 19. Juni wurde der Polizeibeamte Richard Ratick um 5.25 Uhr aus nächster Nähe von 3 Schüssen tödlich getroffen. Er saß zu diesem Zeitpunkt in seinem Streifenwagen und schrieb gerade ein Knöllchen, als ihn der Täter durch das Fahrerfenster erschoss. Er hinterließ eine Frau und eine 8 Monate alte Tochter. Vermutlich bezog sich der Verfasser auf dieses Verbrechen. Die Zeitungen hatten aber sehr detailliert über den Fall berichtet, weil die Öffentlichkeit entsetzt auf den Mord an dem Jungfamilienvater reagiert hatte. Weitere Fakten lieferte der Briefschreiber nicht. Es ist durchaus denkbar, dass sich der Mörder wie in anderen Briefen mit Morden brüstete, die er gar nicht begangen hatte. Die Kommunikation mit der Presse gab ihm die Möglichkeit, Angst und Terror zu verbreiten, ohne tatsächlich morden zu müssen. Dem Brief war darüber hinaus eine Karte und ein weiterer Geheimcode beigelegt. Auf der Karte hatte der Zodiac sein Kreuzsymbol mitten auf dem Mount Diablo östlich von San Francisco platziert und das Kreuz als eine Art Kompass zweckentfremdet. Er versprach, dass der verschlüsselte Teil die Koordinaten enthielt, wo er seine seit langem angekündigte Bombe versteckt hatte. Der Code konnte nicht entziffert werden, aber zu einer Bombenexplosion, bei der ein Schulbus involviert war, kam es glücklicherweise ebenfalls nicht. Der Brief vom 24. Juli 1970. In dem Brief an den San Francisco Chronicle bezieht der Zodiac Stellung zur Entführung von Kathleen Johns und ihres Babys. Zunächst beschwert er sich erneut über die mangelnde Bereitschaft der Bürger, seine Banden zu tragen. Zur Strafe für den Ungehorsam habe er die Frau über Stunden entführt und am Ende ihren Wagen verbrannt. Aber diese Aspekte des Verbrechens, das bereits 4 Monate zurücklag, waren durch die Zeitungsberichte bereits bekannt. Ob er in diesem Fall der Täter war, ist fragwürdig. Brief vom 26. Juli 1970. Nur 2 Tage später erhielt der San Francisco Chronicle erneut Post vom Zodiac. Der Brief hat 3 Hauptthemen. Erstens reitet er mal wieder darauf herum, dass niemand seine Buttons tragen will. Zweitens fantasiert er darüber, wie er seine 13 Sklaven quälen und foltern will. Und drittens macht er eine Art Liste, wen er noch töten will. Die Liste nennt keine konkreten Namen, sondern nur Personengruppen, die dem Verfasser offensichtlich schwer auf den Geist gehen. Der Tonfall des Schreibens ist auf den ersten Blick wirr und phasenweise schwer verständlich. Es enthält aber wieder mal Anspielungen, die nicht jedem Zeitgenossen geläufig waren. So ist der wirre Teil mit der Liste seiner zukünftigen Opfer mehr oder weniger ein Zitat aus der satirischen Operette Der Mikado von William Schwenk Gilbert und Arthur Sullivan, die 1885 in London Premiere feierte. Im Postskriptum nimmt der Zodiac nochmals Bezug auf seinen Mount Diablo-Brief vom 26. Juli 1970. Der verschlüsselte Teil enthalte angeblich Radianten, mit deren Hilfe man das Versteck seiner Bombe herausfinden könne. Kryptologie, Astrologie, Mathematik, Bombenbau, Literatur und Operetten. Man sollte meinen, dass jemand mit so unterschiedlichen Interessengebieten auffallen müsste, tat er aber nicht. Karte vom 5. Oktober 1970. Diese Karte, die an den San Francisco Chronicle adressiert war, enthielt 13 Löcher, die der Zodiac mit einem Papierlocher in den Rand gestanzt hatte. Da er im Brief zuvor von 13 Opfern gesprochen hatte, bezog man die Anzahl der Löcher auf diesen Umstand. In der Mitte war ein blutrotes Kreuz eingefügt. Laut einer Untersuchung des FBI hatte der Verfasser dazu dünnes Papier zurechtgeschnitten, rot gefärbt und dann auf die Karte geklebt. Die Karte verwendet als erstes Zodiac-Schreiben eine Collage-Technik. 2 Sätze beziehen sich auf die vermeintliche Opferzahl von 13. Die auf dem Kopf stehende Botschaft lautet grob übersetzt: PS, es heißt, die Bullenschweine wären mir auf der Spur. Scheiße, ich bin bruchsicher. Wie hoch ist das Preisschild um meinen Hals jetzt? Die Formulierung bruchsicher, im Englischen crackproof, klingt nicht nur im Deutschen in diesem Zusammenhang seltsam. Was zu einigen Spekulationen führte, warum er ausgerechnet diesen Begriff verwendet, der auch in anderen Schreiben auftaucht. Karte vom 27. Oktober 1970. Beim nächsten Kontakt wandte sich der Zodiac direkt an den Reporter Paul Avery, falsch geschrieben Paul Avery, vom San Francisco Chronicle. Die sogenannte Halloween-Karte zeigte 2 Skelette und dazu mehrere Schlüsselwörter des Zodiac. Sklaven, Paradies, durch das Messer, durch die Pistole, durch das Seil, durch das Feuer. Auf der Hand eines Skeletts war die Zahl 14 eingetragen. Zusammen mit der Grußbotschaft der Karte Peekaboo, you are doomed, klang dies wie eine verschlüsselte Nachricht, dass Avery das nächste, nämlich 14. Opfer des Zodiac sei. Sowohl auf dem Briefumschlag als auch im Innenteil fand sich ein seltsames Symbol, das Anlass für viele Spekulationen bot. Eine Art V, dessen rechter Schenkel ein liegendes F darzustellen schien. Dazu 4 Punkte. 3 weitere Besonderheiten. Der Kürbis in Höhe der Genitalien des Skeletts wurde vom Verfasser nachträglich aufgeklebt. Auf dem Briefumschlag standen die 3 Buchstaben LAV aus dem Namen Paul Avery unterstrichen. Die Briefmarke bezieht sich auf die Apollo-Expedition der amerikanischen Raumfahrt und zeigt den Text In the Beginning God. Brief vom 13. März 1971. Auffällig an diesem Brief ist zunächst der Adressat. Statt an den San Francisco Chronicle geht das Schreiben dieses Mal an die Los Angeles Times. Und während zuvor die Briefe und Karten in San Francisco aufgegeben wurden, ist dieser Beruf in Pleasanton abgestempelt, das rund 60 Kilometer östlich von San Francisco liegt. In diesem Brief äußert sich der Zodiac: Ich muss Ihnen zugutehalten, dass Sie über meine Tätigkeiten in Riverside gestolpert sind. In den Monaten zuvor hatte der Chronicle-Reporter Paul Avery die möglichen Verbindungen zwischen den Zodiac-Verbrechen und dem ungeklärten Mord an Cherry Joe Bates in Riverside nahe Los Angeles im Oktober 1966 öffentlich gemacht. Der Zodiac schien also die Verantwortung für diese Tat übernehmen zu wollen. Zudem gab er wieder mal einen aktuellen Stand seiner angeblichen Opferzahl bekannt. Im März 1971 waren es 17. Brief vom 29. Januar 1974. Bis zum nächsten Brief vergingen nahezu 3 Jahre. Diese auffällige Lücke gab natürlich Anlass zu Spekulationen. Hatte sich der Zodiac in dieser Zeit im Gefängnis oder einer psychiatrischen Klinik befunden? Der Brief wurde zudem von etlichen Experten als letztes authentisches Schreiben des Zodiacs angesehen. Adressat war erneut der San Francisco Chronicle. Der Text beginnt mit dem Satz: Ich habe mir Der Exorzist angesehen und denke, es ist die beste satirische Komödie, die ich jemals gesehen habe. Die meisten anderen Zuschauer haben den amerikanischen Film aus dem Jahre 1973 wohl eher als Klassiker des Horrorgenres wahrgenommen. Zudem zitierte der Zodiac erneut eine Zeile aus der Operette Der Mikado, erhöhte seine Opferzahl laut eigener Angaben auf 37 und fügte am Ende des Briefs ein weiteres rätselhaftes Symbol ein. Auffällig, statt des üblichen Zodiac-Symbols findet sich vor der Zahl 37 dieses Mal das Wort Ich, Me. Brief vom 14. Februar 1974. Die kurze Nachricht an den San Francisco Chronicle ist hinsichtlich ihrer Authentizität umstritten. Es gibt beim Schriftbild deutliche Unterschiede zu den vorherigen Schreiben. Zudem fehlen typische Erkennungszeichen wie das Zodiac-Symbol und andere Zeichen sowie seine Opferzählung. Im Text nimmt der Verfasser Bezug zur Zambianese Liberation Army, die im Februar 1974 in aller Munde war. Die terroristische Guerillagruppe hatte am 4. Februar 1974 die 19-jährige Patty Hearst entführt, Milliardärstochter und Enkelin des berühmten Verlegers William Hearst. Der Chronicle-Reporter Paul Avery hatte ausführlich über den Fall berichtet. Der Schreiber behauptet, dass die Abkürzung SLA das altnordische Wort für töten sei. Karte vom 8. Mai 1974. Die Karte wurde im Alameda County abgestempelt und ging an den San Francisco Chronicle. Der Text enthielt wieder Anzeichen des für den Zodiac typischen verdrehten Humors. Die Authentizität ist dennoch umstritten. Dies liegt unter anderem daran, dass der Verfasser die Karte mit »Ein Bürger« unterschrieb. Der Bürger beschwerte sich über eine Werbeanzeige für den 1973 veröffentlichten Kinofilm »Badlands – Zerschossene Träume« mit Martin Sheen und Sissy Spacek in den Hauptrollen. Der Film beruhte auf der wahren Geschichte des 18-jährigen Massenmörders Charles Starkweather, der mit seiner 14-jährigen Freundin Carol Ann Fugate im Dezember 1957 und Januar 1958 10 Menschen getötet hatte, darunter die Eltern und Schwester von Fugate. Der Verfasser des Briefs hielt die Glorifikation der Morde für unangebracht und mahnte seitens der Zeitung einen Verzicht auf die Werbeanzeige an. Brief vom 8. Juli 1974. Der Brief wurde im kalifornischen San Rafael abgestempelt und ging an den San Francisco Chronicle. Auch in diesem Fall ist die Urheberschaft umstritten. Der Schreiber, der sich als Rotes Phantom bezeichnet, verlangt die Absetzung des Chronicle-Kolumnisten Marco Spinelli. Was ihn genau erzürnt hat, verrät der Autor nicht. Er wirft ihm lediglich permanente Überheblichkeit vor. Zum damaligen Zeitpunkt lief in einigen Kinos in der Umgebung von San Francisco ein früher Stummfilm mit dem Titel Red Phantom, der im Original El Espectro Rojo hieß. Deshalb mutmaßten die Experten, dass der Schreiber sich hier seine Eigenbezeichnung Rotes Phantom abgeschaut hat, insbesondere da in dem Film ein Skelett auftritt. Karte vom 27. Dezember 1974. Diese Weihnachtskarte erhielt Mary Pilker, die Schwester der 1970 spurlos verschwundenen Donna Less. Sollte diese Karte authentisch sein, setzt dies natürlich voraus, dass der Zodiac etwas mit dem Verschwinden der Krankenschwester zu tun hat. Allein deshalb ist die Echtheit umstritten. Auch das Schriftbild war völlig anders als bei den übrigen Botschaften des Zodiac. Doch die Formulierung Guardian of the Pines, Wächterin der Kiefer, konnte man als Verweis auf die Karte vom 22. März 1971 verstehen, in der ebenfalls Kiefer namentlich erwähnt und als Hinweis betrachtet wurden, wo der Mörder die Leiche von Donna Lass verscharrt hatte. Brief vom 24. April 1978. Dieser Brief an den San Francisco Chronicle gilt gemeinhin als Fälschung. Rund 4 Jahre nach seiner letzten Kommunikation meldet sich der angebliche Zodiac mit der Nachricht: Ich bin wieder da, zurück. Als Urheber hatten viele Experten Dave Toschi in Verdacht. Toschi war einer der leitenden Kriminalbeamten im Zodiac-Fall. Durch den Brief habe er das öffentliche Interesse an den ungelösten Verbrechen wieder erneuern wollen. Außerdem gab es ein auffälliges Lob der Person Toschi in dem Brief. Dieses Bullenschwein Toschi ist gut, aber ich bin cleverer und besser. Es gab auch eine interne Untersuchung, aber die Verdachtsmomente gegen Toschi ließen sich nicht erhärten. Hier endet der zweite Teil von Der Zodiac Killer. Im dritten Teil wird es um die Person Arthur Leigh Allen ging, der lange Zeit unter Verdacht stand, der Zodiac Killer zu sein.